Samira, wo sollte die nächste White Lotus Staffel spielen?
Also, ich habe gehört, dass im Zuge des Drehorts und der Drehortsuche eigentlich Japan das nächste Ziel sein sollte für die dritte Staffel. Und dann hat sich aber eine gute, auch wirtschaftlich eben interessante Subventionierung ergeben über Thailand, die das Ganze wirklich gut nochmal ökonomisch unterstützt haben. Und deswegen war es natürlich aus produktionellen und ökonomischen Gründen total sinnvoll. Und ich freue mich auch, dass das jetzt in Thailand gespielt hat. Darüber, warum, werden wir gleich sprechen. Aber gleichzeitig habe ich mich immer dabei ertappt, dass ich gedacht habe, aber wie schön wäre jetzt auch noch mal eine Staffel in Japan. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie diesen Plan nicht aufgegeben haben und nichtsdestotrotz in der vierten Staffel die Menschen in die Zen-Garten bringen oder zum Sakura-Fest oder so.
Fand ich witzig, weil dieses Thema Tod ja irgendwie schon so feststand, als sie die Staffel konzipiert haben und dann halt funny bei so einer Serie, wo es ja auch immer so um Postkolonialismus und sowas dann geht, so, ach na, dann machen wir das Thema Tod einfach, machen wir das einfach in Thailand, so, dann ändern wir das alles so ein bisschen um und ja, mal gucken, wie das geklappt hat. Ich denke, wir sollten jetzt, Japan könnte man das natürlich auch machen, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal so in die Berge, in die Alpen oder sowas. Also wir waren jetzt viel am Strand und auch so Strandliegen und sowas und gerade so Deutschland irgendwo in den Alpen oder die Schweiz oder so mit nochmal so einer ganz anderen verklemmten Kultur sehe ich auch so ein bisschen. Das könnte auch sein. Dwight Dolos hat ja auch so ein bisschen dieses James-Bond-artige, dass man halb sowas Kriminalmäßiges schaut und auf der anderen Seite eigentlich auch so ein bisschen im Urlaub ist. Deswegen, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Mein Vorschlag wäre noch, jetzt nachdem ich auch G20 gesehen hatte auf Amazon Prime, dass man das vielleicht nach Schloss Elmau verlagert und da dann noch mehr so die politische, also weil du gerade James Bond sagtest, man hat dieses Schloss, man hat die Berge, man hat das sehr elitäre, also Schloss Elmau, für die, die es nicht kennen, wahnsinnig, wahnsinnig teures Ressort in den Bergen sozusagen und da könnte man dann noch politische Elemente reinbringen, weil vielleicht sind da ein paar Politiker untergebracht. Fände ich vielleicht auch interessant. Oder Stanglwirt.
Ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre alles auf jeden Fall spannend. Wobei, was die Deutschen angeht, wir hatten ja immerhin Rudolf Höss als Hotelleiter schon in dieser Staffel. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Samira El-Wasil.
Sorry, du hast mich so off guard erwischt, weil ich so, hä, warum sagt er das denn jetzt? Und ich habe wirklich viel zu lange gebraucht, um die drei notwendigen Informationen zu verknüpfen. Ich mochte Christian Friedl an der Stelle sehr, das muss ich noch dazu sagen. Und ich bin jetzt mit dir, ich heiße Samira El-Wasil, genau, und ich podcaste mit Friedemann Karik im Piratensender Powerplay und schreibe Sachen und freue mich, dass wir jetzt gleich über White Lotus, die dritte Staffel, sprechen.
Genau, und ich bin Christian Eichler, hi. Ja, Samira, schön, dass du da bist. Genau, du machst den Podcast Piratensender Powerplay. Wir haben auch schon mal, also wir haben schon ein paar Mal gepodcastet, ist aber schon so ein bisschen länger her. Und einmal haben wir tatsächlich zusammen mit Friedemann auch über den Film, nach dem euer Politik-Podcast benannt ist, geredet, wo Thomas Gottschalk und Mike Krüger diesen Piratensender haben. Es ist ein, ich glaube, es war auch alles noch zu Corona, ein Fiebertraum auf jeden Fall, auch dieser Film und diese Folge. Und der Podcast aber still going strong, oder? Ihr macht den immer noch jede Woche.
Ja, jede Woche. Und es ist einfach, es passiert sehr viel. Wir versuchen am Ende der Woche irgendwie Herr und Frau der Lage zu werden, indem wir das meiste viel zu sehr verintellektualisieren oder in irgendwelche Diskursanalysen gehen oder versuchen, die Erzählungen ein bisschen zu dekonstruieren, die uns die Woche begegnet waren. Und um ehrlich zu sein, es ist eigentlich für uns auch alles sehr therapeutisch und sehr kathartisch, einfach am Freitag zu zweit nochmal darüber sprechen zu können.
Genau. Und du hast eine wöchentliche Spiegelkolumne. Da würde mich nochmal interessieren, wie machst du das eigentlich? Also wie pickst du in diesem Rhythmus vor allem dein Thema raus und wie findest du deinen Take dazu? Thema und Take, wie machst du das?
Der Weg dorthin ist oft unterschiedlich. Manchmal sind das Sachen, die einen selber persönlich aufregen oder moralisch verletzen oder Empörung ist zwar keine Subversion, aber manchmal ein guter, so eine gute Wünschelrute zumindest. Es ist nicht immer der beste Kompass für ein Thema, weil natürlich auch sehr inflationär genutzt und man lässt sich auch schneller irritieren und schneller Ragebaiten, beziehungsweise lässt sich schneller von einem Ragebait verführen, als es vielleicht manchmal für Themen sinnvoll und hilfreich oder konstruktiv ist. Aber manchmal dieses Kribbeln im Bauch darüber, dass irgendwie da ein Missstand ist oder irgendwas unfair ist oder irgendwas nicht gut gemacht worden ist in der Berichterstattung oder im Politischen, ist so, ja, wie so eine kleine Wasserroutenerkennungshilfe. Und dann spreche ich mich mit der Redaktion ab, einfach damit es keine Doppelungen gibt, weil manche Themen dann auch vielleicht mehr Menschen als nur mich aufregen. Und man sich da jetzt an demselben Tag zumindest jetzt nicht denselben Text dann vielleicht zweimal geschrieben haben möchte, aus Versehen mit jemand anders. Und so kommt man dann meistens zu dem Thema der Woche. Es ist so eine Mischung aus Empörungskompass, Aufregung und viel Lektüren und viel Medienrezeption und die Frage, was ist diese Woche etwas, worüber ich das Gefühl habe, einen Text auch schreiben zu können, der irgendwie auch aus meiner Sprecherposition Sinn ergibt und mit meiner Perspektive vielleicht irgendwie hilfreich ist oder der Konversation. Das ist aus dem Englischen übernommen. Puts something to the conversation, also etwas
Ja.
zum sogenannten Diskurs irgendwie
Der
zum
Disko ja,
beiträgt.
der sogenannte Diskurs, genau, ja, haben wir den auch nochmal drin. Ja, um Diskursives geht es ja auch in der Serie, über die wir reden, und auch ein bisschen, was du angesprochen hast, ne? Man hat so einen Empörungsimpuls, aber fragt sich dann so ein bisschen, aber ist meine Meinung dazu vielleicht nicht doch anders oder entlarvt mich das nicht gerade auch so ein bisschen? Das ist ja so ein bisschen die Klaviatur, auf der die Serie White Lotus spielt. Der Showrunner ist Mike White, der hat schon ein paar andere Sachen vorher gemacht. Das war jetzt so dann so sein riesiger Durchbruch. Also School of Rock zum Beispiel, ne, hat er auch gemacht und so. Aber White Lotus, dann jetzt so sein ganz großes Projekt, was mit seinem Namen verbunden ist. Und das ist ursprünglich entstanden, weil wir haben ja schon gerade geredet, ne, darüber, wo ist es billiger zu drehen. Und ursprünglich ist die Serie ja auch so ein bisschen so entstanden, weil zu Corona, zu den Lockdowns, war dieses Hotel frei auf Maui in Hawaii. Und deswegen haben sie dann da drehen können und haben dann diese Serie darum gestrickt, um Menschen, die halt einen Urlaub machen und was passiert da alles so. Und dann ist das so ein bisschen zu so einer Kultserie geworden. Also vor allem jetzt zur dritten Staffel hatte ich wirklich das Gefühl, wird überall besprochen, auch so ein bisschen durch die Generationen hinweg. Und gleichzeitig natürlich immer diese Frage, okay, wenn sich alle darauf einigen können, kann das denn dann überhaupt was sein oder nicht? Wie hast du denn diese Serie bis jetzt, die dritte Staffel ist jetzt vor so 2 Wochen oder so zu Ende gegangen. Wie hast denn du die Serie so erlebt? Warst du da von Anfang an dabei?
Ich habe über die zweite Staffel in die Serie reingefunden. Ich habe erst die
Ja,
zweite
same.
Staffel gesehen, die in Sizilien spielt und war so angetan, weil ich einfach diese Beobachtungen einer sehr urlaubsspezifischen Dynamik aus Attraktion und Romantik und Sexualität und Erotik super interessant fand. Es war aber auch wirklich viel Eskapismus dabei. Also ich war auch wirklich überwältigt von der Bühne, auf der das spielte, also diese sizilianischen Häuser aus dem 16. Jahrhundert und alles sieht aus wie so neorealistisches italienisches Kino. Und es wird damit ja auch gespielt, also Jennifer Connelly, die dann sich selbst in diesem italienischen Film wähnt sozusagen und irgendwie Hauptrolle von La Dolce Vita am liebsten spielen würde. Und diese Erzählung von dem Zerfall und Aufbau dieser Beziehungsgeflechte innerhalb von genau 7 Tagen, auch als Murder Mystery, nicht rückwärts, aber eben mit Start quasi 7 Tage zuvor erzählt, und die verschiedenen Klassen- und geschlechtsspezifischen Machtkonstellationen in ein Haus zu packen und zu schauen, wie die Akteure von Zimmer zu Zimmer, von Etage zu Etage, von unten nach oben und zurück huschen, um eben alle Hierarchien durch Sex einmal umzubauen, fand ich als Idee einfach sensationell. Das war für mich so Schnitzlers Reigen in einem Urlaubsort kondensiert mit sehr viel schwarzem Humor und satirischen, gesellschaftskritischen Spitzen und interessanten Dialogen. Es war so wie Commedia dell'arte. Und davon angefixt, von diesem sonnenbeschienenen, in Olivenöl eingelegten Lustspiel, bin ich dann zur ersten Staffel gegangen und muss gestehen, das ist ein bisschen unfair, aber ich fand die zweite Staffel besser als die erste und deswegen fand
Ich auch,
ich
ja.
die erste war dann für mich ein Rückschritt, ergab aber in der gesamten Konstruktion dennoch Sinn, weil da ging es natürlich mehr um Klasse und auch eben um Kolonialismus und ökonomische Machtdispositive. Also die Erotik und der Sex waren da eben, man könnte sagen, die erste Staffel war Klassismus im Kern behandelnd und die zweite Staffel Sexismus im Kern behandelnd. Und fand ich dann auch gut sozusagen, aber die zweite war dann doch mein Highlight. Und dann natürlich sehr gefreut auf die dritte und die große Frage, was ist da ihr Kernthema? Und das hat ja dann Mike White auch im Interview in einem Making-of während der zweiten Staffel gesagt, nachdem eben die dritte schon also in der Produktion angegangen war. Die erste, in der ersten geht es um Geld, in der zweiten geht es um Sex und in der dritten geht es um Glauben. Und ich fand das lustig, weil es eins der bekanntesten Bücher ja Eat, Pray, Love heißt. Und im Grunde ist es ja auch genau dasselbe, nur halt Eat, Sex, Pray. So wäre jetzt die Reihenfolge bei White Lotus.
Ja, das ist immer so witzig, ne, weil es ja in allen Staffeln irgendwie um Sex, um den Tod und um Sex, Tod, Geld geht. Ja. Und das von ihm aber so ein bisschen rausgestellt wird als die verschiedenen Themen. Und das kann man natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen abstrakter sehen. Es geht wahrscheinlich um Macht auch, um das Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Und ich hatte einen ähnlichen Zugang auf jeden Fall dazu wie du. Also ich glaube, die zweite hatte sich angekündigt oder so. Und dann habe ich die erste geschaut und habe den Hype nicht so ganz verstanden. Ich fand es nicht schlecht, aber ich fand es, glaube ich, ein bisschen so zu effekthascherisch, wie in den Koffer gekackt wurde und so ein paar Sachen und diese, wie sich so diese auch so der schwule Sex irgendwie so ausgestellt wurde. Und ich hatte immer so das Gefühl, ist das so, also ich habe die, das war irgendwie komisch, ich hatte die Serie dann so ein bisschen als so queerphob oder so wahrgenommen, dann selber ist rausgefunden, Mike White ist ja selber queer und trotzdem hat die immer so was Seltsames noch anhaften, finde ich immer. Das ist interessant, können wir auch noch mal drauf einkommen. Aber ich fand so die erste Staffel auch nicht schlecht, aber dann war ich total überzeugt von der zweiten und hatte damals aber mitbekommen, viele mochten die zweite nicht so gerne wie die erste. Also fanden irgendwie, da passiert nicht so viel. Aber ich hatte auch das Gefühl, in der ersten Staffel geht es so um diese Machtpositionen, die man in der Gesellschaft hat. Und die sind ja, und das will die Serie, glaube ich, schon auch irgendwie sagen, schon brutal erkämpft, ob wir das sehen oder nicht sehen. Also Leute sind natürlich in Reichtum, aber hauptsächlich natürlich, weil irgendwelche anderen Leute nicht in diesem Reichtum leben können. Also irgendwoher kommt das ja, dass Leute in der Gesellschaft eine bestimmte Stellung haben irgendwie. Manche werden ausgebeutet, andere nicht. Und dann gibt es, wie du gesagt hast, ne, es gibt einmal Klasse, dann gibt es natürlich Sexismus und so weiter und so fort. Und in der ersten Staffel war sehr der Fokus auf dem kolonialen Aspekt und auch auf der Whiteness, also wie, ich glaube, du hast Jennifer Connelly gesagt, du meinst aber Coolidge, ne? Jennifer Coolidge, wie sie die
Coolidge, ja klar.
ihre schwarze Masseuse dann so quasi so zu sich zieht und dann so sofort wegwirft, wenn sie merkt, so sie ist nicht mehr an der interessiert, weil jetzt hat sie den Mann gefunden oder sowas. Also wir haben da diese Machtgefälle. Dann haben wir natürlich die Einheimischen, die arbeiten in dem Ressort tatsächlich, die ausgebeutet werden. Und wir haben aber auch, das finde ich immer so spannend, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schlüssel für die dritte Staffel oder die Serie an sich, immer so eine Sehnsucht auch der Reichen danach, doch ein anderes Leben irgendwie leben zu können, doch irgendwie nicht so leben zu müssen, wie sie tun. Das haben wir ganz oft. Und hier haben wir das ja dann auch in der ersten Staffel gehabt, in dem der Sohn dann da tatsächlich mit den Einheimischen da am Ende lebt. Und auch da hatten wir es bei dessen Vater, musste ich mir jetzt alles nochmal anlesen, weil ich das gar nicht mehr so im Kopf hatte, auch so, dass der immer so in seiner Männlichkeit ja irgendwie sich so nicht als das Familienoberhaupt oder so fühlt und sich da immer so beweisen muss. Also ich fand die Themen interessant, aber ich fand dann, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, diese zweite Staffel, bei der dann gesagt wird, naja, es geht jetzt nicht nur um Machtpositionen, sondern es geht hauptsächlich um, sagen wir, Prostitution vielleicht, oder es geht um Sex und Erotik und was passiert damit eigentlich? Also wie können wir quasi alle Machtpositionen oder alle Arten, sich zu verdingen im Kapitalismus als so eine Art Prostitution lesen. Wer tut das eigentlich vor wem? Wer schläft mit wem, um sich da eine andere Stellung zu erkämpfen? Und das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Und ich dachte, es würde dann auch so weitergehen mit dieser Serie, dass wirklich immer so jetzt ein ganz klares Thema im Mittelpunkt ist und wir das Gleiche noch mal quasi gezeigt bekommen, aber unter so einer anderen Linse. Und deswegen hat mir auch die zweite Staffel am besten gefallen. Ja.
Und wie würdest du nun einschätzen, also wenn wir sagen, die zum Beispiel Sexwork als Vehikel, um eben die Käuflichkeit oder die Monetarisierbarkeit von Menschen insgesamt zu veranschaulichen in der zweiten Staffel und quasi die Kapitalismuskritik noch eins weitergedreht, indem man noch den Aspekt der Körper dazugebracht hat. Wie würdest du jetzt bewerten, dass in der dritten Staffel das genau einmal umgedreht worden ist? Also es geht um die Seele, die jetzt eine Währung ist, also die spirituelle Erfüllung und die Erleuchtung und der Verkauf sozusagen der Gedanken oder eben von Philosophien als Thema in der dritten Staffel, also die Kapitalisierung von allem nicht physischen, nicht körperlichen, mit dem Versprechen einer Heilung. Wie würdest du bewerten, dass das in der dritten Staffel jetzt umgesetzt worden ist, in diesem kapitalismuskritischen, mit der kapitalismuskritischen Brille?
Ja, das hat mal mehr, mal weniger geklappt, finde ich. Ich finde aber auch interessant, dass man gar nicht so, also ich glaube, alle, die gesehen haben, haben das Gefühl, es ist ein anderes Thema, ist jetzt das Hauptthema irgendwie gewesen in dieser Staffel. Also man kann da sicherlich so drüber streiten. Was ich noch sagen wollte zur zweiten Staffel, was ich so erstaunlich fand, ist, dass das eine Serie war, die erst in dieser zweiten Staffel mir in ihrer Serialität überhaupt klar geworden ist. Also ich habe die erste Staffel gesehen und dachte so, ja, okay, die sind da jetzt in diesem Ressort, die Serie ist, die Staffel ist zu Ende fertig. Aber dass die ja in der zweiten Staffel jetzt in einem anderen Land sind, wieder in diesem White Lotus Ressort und da auf einmal jetzt, es gibt manchmal so Sachen, also bei der Severance-Folge meinte ich, die letzte Woche kam, dass das diese Severance-Idee so ein Mega-Motiv ist und dass man alles reinpacken kann. Bei White Lotus habe ich so das umgekehrte Gefühl, dass ich so denke, das schreibt sich so fast von alleine. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und sagen würden, wie wäre denn eine White Lotus-Staffel in den Alpen, dann würden wir sagen, okay, wo sind die denn erstmal, warum sind die da, wer ist da angestellt, wer fährt denn in die Alpen zum Urlaub und wie wäre denn die Musik? Ah, da müssen wir das White Lotus-Theme mit Matterhorn oder sowas machen. Also es ist sowas, was irgendwie, sobald das Framework da ist, eigentlich unendlich iteriert werden kann. So. Und das fand ich in der zweiten Staffel so stark, dass man auch gemerkt hat, dass die Angestellten zum Beispiel in Italien ganz anders den Gästen so gegenübertreten, als das zum Beispiel die Leute auf Maui gemacht haben. Also da waren richtig so Kommentare drin, wie so verschiedene Kulturen auch ihr eigenes Heritage, ihre Kultur damit reinbringen, wie viel die sich erlauben dürfen, wie unterwürfig die sein müssen oder nicht und so. Und das fand ich dann ganz spannend, um dann so zu sehen, okay, wie machen sie das jetzt weiter in Thailand und welches Thema bringen sie jetzt hier rein? Und ich fand diese dritte Staffel über weite Strecken sau träge und habe mich erstmal gefragt, woran liegt das? Denn die anderen beiden Staffeln habe ich so in einem Rutsch hintereinander geschaut. Und etwas, was mir auch erst bei der zweiten Staffel aufgefallen ist oder was total geklickt hatte, war, dass ja die, man kann nicht ganz sagen, die erzählte Zeit ist die Erzählzeit, aber die zweite Staffel hat es dann auf 7 Folgen verlängert und die sind ja eine Woche im Urlaub, also eigentlich bist du ja jede Folge einen Tag mit diesen Leuten da und dadurch hast du so ein Erleben wie im Urlaub. Das funktioniert natürlich aber besser, wenn man das, also eigentlich müsste die Serie so rauskommen, dass jeden Tag eine Folge kommt. Das wäre eigentlich die beste Form für White Lotus. Eine Woche lang guckt man jeden Abend eine Folge White Lotus. So ist das natürlich sehr entzerrt und soll ja auch diese Erzählgeschwindigkeit haben eines Urlaubs, dass man halt mal dahin geht und mal dahin geht. Aber diesmal hatte ich das Gefühl, dass diese grundsätzliche Ebene, wie sind die Dialoge geschrieben, wie sind die Charakterkonstellationen, worauf wird das wahrscheinlich hinlaufen, sehr schnell erstmal klar war und es dadurch nicht so unterhaltsam war, so dabei zu sein, weil es auch sich so ein bisschen angefühlt hat wie so ein Rehash von der ersten Staffel, finde ich, in seinen Figurenkonstellationen. Und dadurch war ich erstmal recht enttäuscht, bis ich dann mir am Ende so, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, schon so ein paar Themen, wie du es jetzt angesprochen hast, Glaube oder für mich, glaube ich, stärker der Tod, aufgetan haben, die ich doch nicht schlecht bearbeitet fand. Aber ich fand es erstmal auf so einer handwerklichen Ebene nicht so beeindruckend wie die Staffeln davor. Wie war das bei dir?
Es war ähnlich. Also es hat wirklich viel Zeit, sich Zeit genommen, sich zu erzählen. Und es mal änderte natürlich ganz arg. Und ich habe mich zwischendrin auch gefragt, liegt das tatsächlich jetzt so an dem atmosphärischen Sujet, eben der Spiritualität, des Retreats, der Achtsamkeit? Geht es um Sinnsuche und muss dann dieses mal ändernde nicht auch Teil oder diese Langsamkeit, diese empfundene Langsamkeit nicht auch Teil der Seherfahrung sein, wenn wir eben buchstäblich reichen Menschen dabei zuschauen, wie sie versuchen, sich selbst zu finden und sich dann in der Nacht oder im Drogenrausch oder im Sex-Exzess oder in der Meditation verlieren. Ob das nicht auch so ein bisschen dieses Traumwandlerische, was auch Bangkok teilweise auch hat, wenn man selbst dort ist, nicht auch notwendig war, um das irgendwie zu übersetzen. Genau dieses zwischen Leben und Tod und zwischen den einzelnen Zuständen, geistigen Aggregatzuständen zu wandeln. Und ich merkte auch, dass ich mich quasi disziplinieren musste, nicht gelangweilt zu sein von einer langsamen Erzählung und quasi offenherzig dem gegenüber zu bleiben. Und ich finde, am Ende wurde das auch aufgelöst. Nichtsdestotrotz muss man auch zugeben, natürlich ist das nochmal ein Unterschied, wenn wie in der zweiten Staffel einfach naturgemäß mehr Dinge passieren insgesamt und nicht nur slackermäßig so durch die Welten gewandelt wird. Und da waren mir 2, 3 so Episoden des nocturnen Flanierens sozusagen oder des geistigen Flanierens dann doch ein bisschen zu langatmig, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, zwischen all den Klangschalen und der Esoterik-Betrachtung war vielleicht das auch eine Entspannungsübung für uns als ZuschauerInnen und auch eine Lektion sozusagen im Zeitnehmen beim Schauen einer Serie. Aber ich glaube, am stärksten war das in der Storyline von Rick und Chelsea, wo Rick einfach die ersten 4, 5 Folgen mit großer Misanthropie und großem Weltschmerz mürrisch in die Gegend blickt und ein großes Mysterium aus seinen Beweggründen, seiner Revanche gemacht wird. Mhm. Und natürlich funktioniert die Mystery Box als Spannungsfaktor. Und es ist ja auch gekoppelt eben mit der Murder Mystery. Also die große Frage oder das Versprechen der ersten Folge ist ja, dass wir am Ende erfahren, wie es zu der Schießerei kommt und wer die Person die abgeholte Person im Leichensack sein wird. Das hat aber in dieser Staffel nicht ausgereicht, um eben meine Spannungskurve, um meine Edginess, so dass ich auf dem Rand des Sitzes mich befinde, aufrechtzuerhalten. Und das wurde auch nicht unterstützt dadurch, dass eben Rick am Anfang so nebulös und so uneindeutig in seinen Absichten schien und diese komische Revenge-Geschichte eben am Start hatte. Aber dann sind da wieder natürlich so wahnsinnig tolle Monologe oder so Schlüsselszenen. Sein Gespräch mit Sean Rockwell. Sam, heute ist wirklich der Tag, wo ich immer so slightly daneben.
Kein Problem, Samantha.
Das lieb Christi. Okay. Dieser jetzt schon legendär gewordene Monolog eben zwischen ihm und Rockwell im Restaurant, wo Rockwell davon erzählt, wie er seine eigene Sexualität entdeckt hat und seine eigene Geschlechtsidentität diesbezüglich nochmal erforscht hat und ergründet. Das wird dann, also das fällt dann natürlich so positiv raus, dass man das dann auch ein bisschen verzeiht, dass man da sehr viel Zeit und Stunden gebraucht hat, um da erstmal hinzukommen.
Hat mich nicht so ganz überzeugt, dieser Monolog, aber was du ansprichst, habe ich auch gefühlt, dass das sind natürlich diesmal sehr viele so halb sedierte Männer gewesen, die so rumsitzen und nicht so ganz wissen, was sie jetzt eigentlich sollen mit der Welt. Das fand ich schon erstaunlich. Also wir haben einmal Gytok, der da der Wächter des Hotels ist, ne? Da geschieht so ein Überfall, den er nicht aufhalten kann, und dann ist so die Frage, ist er quasi Mann genug, um da noch zu arbeiten? Der ist ja mit Lisa, dieser dem Popstar von Blackpink, ein Member hier in diesen Szenen immer zusammen. Das Jenny, ist so sein Love-Interest.
Sie hat Coachella geöffnet mit ihrem totalen Superhit Jenny. Und den habe ich so oft gehört, dass ich wirklich nachts jetzt von diesem Song träume. Wer ihn noch nicht kennt, sehr gut produzierter Song namens Jenny. Und es ist so witzig, dass man Lisa aus White Lotus sieht auf der Coachella-Bühne, wie sie einen Song über Jenny performt. Egal, sorry.
Ja. Sowieso sehr verschenkt in dieser Rolle, hatte man irgendwie so das Gefühl.
Das
Aber naja, auf jeden Fall haben wir das da. Dann haben wir natürlich die Masseurin aus White Lotus Staffel 1, die auch immer gefühlt nicht so ganz weiß, wie ihr geschieht. Dann haben wir Rick, gespielt von Walton Goggins, der genau da irgendwie den Mann umbringen will, der seinen Vater auf dem Gewissen hat, der auch meistens nur irgendwie so durch die Gegend schaut. Dann haben wir natürlich den Familienvater von dieser Familie, die wir da sehen, der dann erfährt, dass sein ganzes Unternehmen pleite geht und die quasi alle kein Geld mehr haben, so der auch wirklich die ganze Staffel nur da so auf den Pillen seiner Frau sitzt und einfach so durch die Gegend starrt. Und das fand ich als Seherfahrung sehr anstrengend, aber dieses Bild, wie der da so durch die Gegend guckt und dann vor allem von diesem buddhistischen Mönch erzählt bekommt, in so mit der Schlüsselszene wahrscheinlich der Staffel, dass das Sterben einfach nur ist, wie so, man ist ein Tropfen, der kurz aus dem Meer nach oben geflogen ist und der dann wieder mit dem Meer sich vereint. So ist irgendwie so der Tod, und das wird dann die Auflösung aller Probleme sein. Da dachte ich dann, das ist mir doch am stärksten im Gedächtnis geblieben aus dieser Staffel, dieser Blick und dieses leichte Lächeln, dass es noch etwas geben kann außerhalb des Kapitalismus und des Egos. Und das ist ja so eine Zusammenführung, die Serie irgendwie machen will. Ich finde, Mike White verstolpert so ein bisschen, weil wir ganz lange immer so Gleiches eigentlich sehen. Und am Ende gibt es dann so ein paar Charakterentwicklungen, die so ein bisschen White Lotus typisch sind. Also die Leute sind eigentlich dann doch egoistischer, als man gedacht hätte. Die sind doch ganz zufrieden, wo sie eigentlich stehen in dieser Hierarchie, und wollen doch nicht die anderen sein. Aber diese grundsätzliche Idee, dass da noch, dass es wie so ein Todestrieb gibt irgendwie im Kapitalismus. Byung-Chul Han hat darüber ja so ein Buch geschrieben, ne? Irgendwie Kapitalismus und der Death Drive. Das habe ich hier stark gesehen. Also, dass diese Figuren alle so dachten, kann es nicht irgendwo eine Erlösung auch außerhalb von dieser Existenz geben? Und das wurde dann hier halt mit dem Buddhismus, wahrscheinlich hätte man es in Japan mit dem Shintoismus irgendwie dann zusammengebracht, aber es ist trotzdem nicht übers Knie gebrochen. Also es stimmt ja tatsächlich, dass es im Buddhismus wirklich diese Idee gibt, dass man halt das eigene Ego überwinden muss. Und das geschieht tatsächlich irgendwann im Tod und man wird eben wiedergeboren, bis das irgendwie erreicht ist. Und dass das so ein Fluchtpunkt doch sein kann. Das fand ich dann doch irgendwie nicht so schlecht. Und die Staffel dann im Nachträglichen sich so anzuschauen als diese seltsamen, siechenden Oligarchen eigentlich, die nicht wissen, wie sie da rauskommen können eigentlich aus dieser ganzen Geschichte, fand ich dann doch nicht schlecht. Und der Tod, würde ich sagen, war natürlich auch so ein großes Thema. Also zumindest der Alterungsprozess auch, ne, bei dieser Freundinnengruppe zum Beispiel und so. Also etwas, woraus man selbst mit Geld nicht richtig entkommen kann und was aber immer als eine Gefahr gezeigt wird, aber doch eine Erlösung vielleicht auch sein kann, ne, für dieses ständige Performen müssen. So, das war für mich so ein bisschen das Thema der Staffel.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, diese sedierenden Oligarchen, weil was Mike White, glaube ich, echt gut hingekriegt hat, ist aus der nicht mal Häme, aber aus der spitzen Kritik, mit der er eben diese weißen westlichen Gäste oder politisch weißen, also privilegierten Gäste präsentiert, die sich in diese Welten einkaufen und Achtsamkeit dann als Dienstleistungs-All-Inklusiv-Paket erhoffen, um ihre innere Selbstentfaltung zu kultivieren, dass er das Ganze mit einer präzisen Langeweile einfängt, weil auch den Figuren selbst ist ja klar und bekannt und es wird ja auch thematisiert, der Kapitalismus hat gelernt, Sinn zu verkaufen und sie versuchen den Weg des Inneren ja durch das Bar sozusagen sich zu anzueignen und zu erlangen und haben oft irgendwie oder vermitteln oft die Idee davon, dass sie mit Hilfe des Geldes im Grunde eine seelische Heilung ja kaufen können, sich Identität kaufen können und das Ganze irgendwie vor sich selbst in ihrer Existenz als Erkenntnisprozess getarnt präsentieren können. Aber im Grunde genommen ist dieser innere Wachstum ja auch nur eine Farce. Also auch das ist ja eine Form eines neoliberalen Dispositivs der Selbstoptimierung, der Selbsttransformation, die ja auch nur versucht, eben mit vermeintlicher Spiritualität ein Wachsen zu präsentieren, was aber eigentlich auch nur in der kapitalistischen Logik verortet ist, aus Sicht jetzt der Menschen, die dort hinreisen und sich eben alles Spirituelle und Religiöse dann appropriieren. Und das fand ich, glaube ich, das war so für mich die Erkenntnis dieser Serie. Das System, das die Lehre dieser Menschen erzeugt hat, wird von den Menschen nur halbherzig hinterfragt. Also von der Tochter aus der Radcliffe-Familie beispielsweise, die ja dann am Ende zugibt, dass sie eigentlich dieses Princess-Treatment ja doch mag und sehnt und auch sie Schuldgefühle hat und ein schlechtes Gewissen hat, so zu empfinden und diesen Komfort gut zu finden. Und dementsprechend ist es nicht so, dass diese Lehre hinterfragt wird, sie wird umarmt und die Spiritualität wird eben zu einer Ware gemacht, die Teil dieser Umarmung ist, dieser leeren Umarmung. Und deswegen fand ich einfach manche Betrachtungen und Beobachtungen von White, die eben dialogisch aufgelöst worden sind, schon gut, ja, gut eingefangen, gut durchdacht. Aber diese präzise Langeweile oder diese Präzision in der Gelangweiltheit oder in der Trägheit der Figuren hat es eben auch beim Anschauen manchmal träg für mich gemacht. Ich find auch interessant, dass du sagst, das Thema ist der Tod. Und ich würde, also der Tod und die Idee der Wiedergeburt. Also es ist ja auch kein Zufall, dass die letzte Folge, glaube ich, Amor Fati heißt. Nach Nietzsches Konzept eben das Schicksal zu embracen und sich nicht traurig damit abzufinden, sondern ein Schicksal zu wollen und eine freudige Annahme, die ein Schicksal oder mit freudiger Annahme das Schicksal zuzulassen und zu akzeptieren, dass Leiden und Tod Teil des Lebens ist. Das ist im Grunde ja eine Form von, oder es gibt dann ja eine Überschneidung mit dem, was die Figuren eben über die Spiritualität in der Serie lernen, die das Ganze ja zulässt. Und im Grunde knüpft das dann auch eben an das Thema von Wick und Chelsea wieder an, der auch Fragen stellt oder Fragen verhandelt über Determinismus. Also muss man sich der eigenen Wut hingeben? Ist da eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn er eben seinen Vater tötet? Hätte die Liebe ihn befreien können? Hätte Amor Fati ihn befreien können? Und so weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall eine gute Verknüpfung oder schöne Überschneidungen, die hergestellt worden sind.
Ja, ich fand das ganz, ganz stark in der Serie gegen Ende, als Mike White fast den Haneke macht und diese Familie sich komplett oder den Familienvater, die ganze Familie umbringen lässt, weil er quasi der Vater weiß ja so, dieses ganze Firmenunternehmen, dieses Imperium, das wird draufgehen und die werden alle in Armut leben. Und man merkt dann so erst in den letzten Folgen, dass er so ein bisschen rausfinden will, wer von seiner Familie könnte da noch überleben. Also wenn die nicht diesen unglaublichen Reichtum hätten, wenn die sogar vielleicht dann große Schulden hätten oder auch im Gefängnis wären oder sowas, wer hätte die Möglichkeit, da zu bestehen, und klopft die dann immer so ab. Und dann sein Sohn Saxon zum Beispiel vom Sohn von Schwarzenegger hier gespielt, da ist es ganz klar so, der ist nur, lebt nur für den Erfolg und für den Reichtum und für auch so die körperlichen Gelüste. Und genau, dann Piper, seine Tochter, bei der denkt er dann, okay, die will ja in dieses buddhistische Retreat hin, die will ja anscheinend irgendwas anderes, aber bei der kommt dann auch raus, dass sie da doch nicht leben kann, ne? Also auch dieses spirituelle Leben, ne, wieder ablehnt und wieder zurückgeht in das materialistische Leben. Und dann denkt er das kurz bei seinem Sohn, so dass bei dem anderen, Locky hieß der, glaube ich, dass der das schaffen könnte, und entscheidet dann, die alle umzubringen außer ihn, mit so einem Drink, den die machen. Und das fand ich sehr stark und frage mich da manchmal, müsste die Serie da härter und konsequenter sein, dann das tatsächlich auch mal stehen zu lassen, und dann würden wir vielleicht wirklich sehen, wie Lachlan dann weiterlebt und in Trauer vielleicht zurückkommt, und dann kommt vielleicht raus, nee, die Firma ist gerade nicht pleite gegangen oder irgendwie sowas, hätte ja auch ein Twist sein können, aber ich habe das Gefühl, White Lotus will auch immer doch nur eine Person oder eine Partei sterben lassen, damit dieser Whodunit-Charakter der Serie aufrechterhalten werden kann. Das hat Mike White tatsächlich übrigens mal gesagt, das fand ich halt wirklich witzig, dass er meinte, seine alten Serien wurden immer nicht so, da war die Retention nicht so gut. Also die Leute haben die Serie nicht zu Ende geguckt und haben sie bei White Lotus gesagt, am Anfang muss einer sterben. Dann fragen sich die Leute, wer ist das? Und es funktioniert perfekt natürlich jetzt mittlerweile, weil es ja nicht nur so ein, also es ist ja ein Whodunit, aber auch Who died, ne, wissen wir ja auch am Anfang. Also wir haben da quasi beides. Und irgendwie ist ja so ein bisschen der zynische Kommentar, dass die Reichen dann doch auch immer so ein bisschen rauskommen. Also ja, jemand stirbt dann. Und diesmal waren es Rick und Chelsea. Und Chelsea, habe ich auch gedacht, ist vielleicht tatsächlich das buddhistische Ideal gewesen. Also die war wirklich selbstlos und wäre es vielleicht die einzige jetzt, die wirklich aus diesem Kreislauf, also im buddhistischen Sinne, entkommen ist jetzt tatsächlich. Weil ihr Tod ist an sich jetzt, wenn man das buddhistisch sieht, kein Problem, weil sie jetzt vielleicht sogar so erleuchtet war, weil sie wirklich selbstlos war, dass sie da rauskommt.
Hi, hier ist Christian aus dem Schnitt. Mir fällt gerade noch auf, dass nicht nur Chelsea als diese selbstlose, sich aufopfernde, im buddhistischen Sinne das selbstüberwindende Figur gesehen werden kann, die dann am Ende die Erlösung findet, sondern Lachlan ja auch. Also der hat ja dieses Nahtoderlebnis und ist ja dann da unten im Pool in seiner Vision und ertrinkt und sieht dann diese vier Figuren oben, die einerseits natürlich als seine Familie gesehen werden können, aber andererseits ja auch als buddhistische Mönche. Und das zeigt für mich nochmal, dass dieses Thema hier tatsächlich angelegt ist, weil wir es auch bei dieser Figur hier sehen. Also die Frage, kann man irgendwie aus diesem System entkommen.
Aber ja, da habe ich mich gefragt, findest du manchmal, die Serie sollte da radikaler sein, weil als dann wieder dieser Schritt zurückgemacht wird und dann dieser Massensuizid der Familie verhindert wird, dachte ich kurz, ach schade, ich hätte es gerne ein bisschen härter gesehen.
Es ging mir ähnlich. Ich war auch so, als er das erste Glas von seiner Frau Victoria, als sie davon genippt hat, wegschlägt, saß ich wirklich auf einem Sofa und ich so, nein, nein, sie müssen alle sterben, lass sie sterben. Und natürlich ist die Frage auch nicht nur thematischer Natur und sozusagen mit welchem Mut, mit welcher emotionalen Belastung entlässt man das Publikum dann aus dieser Serie, sondern auch kriegt man dann den Vater Timothy, den Patriarch, danach, also beschädigt man die Figur so sehr, weil er ja dann einfach ein Massenmörder ist, der halt seine ganze Familie umgebracht hat, so sehr, dass darunter die ganze Serie dann im Endeffekt leidet, emotional in der Seherfahrung, aber auch eben narrativ in der Erzählstruktur. Und anders kann ich mir nicht erklären, dass Timothy halt im letzten Moment dann noch dieses Umdenken haben musste, plötzlich eben dieser Moment der Klarheit und dieser Funke der Selbstbestimmung, die ihm dann erlaubt hat, eben seine Familie doch zu retten. Ich bin da bei dir, ich hätte es gerne gesehen, ich hätte es interessant gefunden, wo man dann gedanklich und erzählerisch hingegangen wäre. Vor allem hätte es eine andere Grimmigkeit bekommen und, glaube ich, auch eine andere Verhandlung von Tod vielleicht doch eben als endgültiges Moment. Weil das ist ja auch ein Faktor, vielleicht ist das ein bisschen off-topic, aber das wird häufiger kritisiert in der fantastischen Erzählung oder eben in übernatürlichen Erzählungen, also in speziellem Comic-Bereich, dass Tod in der Erzählung keine Bedeutung mehr hat, wenn man davon ausgehen kann, dass die Leute wiedergeboren werden oder doch in irgendeiner Form zurückkehren. Und nun hat Tod jetzt in einem Setting wie White Lotus eine Endgültigkeit und hat den Umf, den es ja braucht, um die Leute genügend in Spannung zu versetzen, so wie du es auch beschrieben hast, um dran zu bleiben, weil es eine Wichtigkeit hat, weil es eine erzählerische Wertigkeit hat. Also wenn der Tod nicht wichtig wäre, wenn er nicht endgültig wäre und irreversibel, dann würde er uns nicht auf dieselbe Art und Weise elektrisieren und dann das Gefühl erzeugen, was wir dann als Spannung empfinden, weil wir herausfinden wollen, wer hat dieses Vergehen, dieses unentschuldbare Vergehen begangen und wer ist unwiederbringlich gestorben. Und jetzt haben wir eine ganze Staffel, die sich aber auch eben mit dem Gedanken der Wiedergeburt auseinandersetzt und mit karmischen Zyklen und mit dem Samsara und der Idee, dass Tod vielleicht nicht das Ende ist oder Tod nicht ganz so dramatisch oder nicht so ein Einschnitt in unser aller Leben wie wie erzählerisch normalerweise behandelt. Und das dann zu wagen, also am Ende einer Staffel, wo es viel um Wiedergeburt geht und viel um den Trost, den man sich spendet, um den Tod besser ertragen zu können, wenn jemand stirbt, in verschiedenen Formen, indem man das eben mit einer Spiritualität auflädt oder mit einem transzendenten Denken darüber, was nach dem Tod den Menschen erwartet, das dann trotzdem damit enden zu lassen, dass eine ganze Familie stirbt, das hätte ich irgendwie gut gefunden. Das wäre ein guter Schlussakkord für mich gewesen. Weil
ich wusste gar nicht, wo willst du genau hin? Ja, dann doch nochmal. Ja, das wäre ein guter, finde ich nämlich auch. Ja, doch.
Das wäre für mich eine Pointe dann gewesen, auf jeden Fall. Und ich, also, wo wir auch eben beim Sterben sind, natürlich ist die größte Unfairness meiner Ansicht nach, dass Chelsea stirbt, weil sie wie eine Cassandra am Anfang ja im Gespräch mit Rick sagt, ich will alles für dein Glück tun, alles für deine Glückseligkeit tun, auch wenn ich daran sterben sollte, was natürlich ein klassisches Foreshadowing war. Und am Ende stirbt sie und das auch noch in den Armen von dem Mann, den sie liebt und von dem sie dachte, dass sie ihn mit ihrer Liebe befreit haben könnte aus seinen Gedankenkreisen, aus Determinismus und Rache gelöst und Rachewunsch und Hass. Und diese griechischen Ausmaße, die diese Tragödie zwischen den beiden in der Staffel angenommen hat, wenn eben am Ende Rick unwissentlich seinen eigenen Vater erschießt, hat mich wirklich mit einer enormen Frustration zurückgelassen, um ehrlich zu sein.
Wieso?
Weil ich unfair fand, einfach wirklich aus epischer Gerechtigkeit der Figur Chelsea gegenüber, ich unfair fand, okay, wir können uns darauf einigen, dass sie bestimmt wiedergeboren wird als ein wundervolles Wesen, aber weil sie eben so pur und rein war, aber es fühlte sich eben an, dass am Ende ein Mann, der seine Ohnmacht nicht unter Kontrolle bringen konnte und seinem Schicksal nicht entwischen wollte. Also es gibt auch den Satz, dass sie ihm einmal vorwirft zu sein, Entschuldigung, ich habe ihn auf Englisch im Kopf, sie sagt zu ihm, du bist wieder victim of your own decisions. Also darüber weinst du jetzt wieder, dass du Opfer deiner,
starken Satz, ja.
Genau, deiner eigenen Entscheidungen bist. Und sie befreit ihn sozusagen aus diesem Zyklus und bietet ihm den Pfad der Liebe an, den Pfad einer schönen Zukunft. Sie könnten wundervoll in Thailand oder wo auch immer gemeinsam feiern, dass sie sich gefunden haben und vielleicht Seelenverwandte sind. Und dennoch nimmt er dann natürlich den Pfad der Rache und sie stirbt dabei. Und das fand ich einfach extrem episch, extrem ungerecht. Und das sorgt bei mir dann immer für eine ganz große Bitterkeit und ja, Frustrationsgefühl, dass ich nicht bereit bin zu ertragen.
Einerseits hatte ich das Gefühl, also verstehe ich, was du meinst. Andererseits war ich in der Seherfahrung irgendwie schon so raus bei dieser Serie, die so langsam erzählt war, dass ich so ein bisschen auch dachte, eigentlich ist auch irgendwie egal, wer dann jetzt am Ende stirbt okay. Und wer nicht, weil natürlich sich jetzt auch so diese Zyklen halt so ein bisschen zeigen. Ja, am Ende trifft es halt irgendwie und am Anfang kriegen wir ganz viele Affen gezeigt und dann ist die Frage, okay, werden die Affen vielleicht jemanden umbringen? Also die spielen natürlich auch so ein bisschen jetzt damit und am Ende hat es eben die getroffen, aber klar, aus dieser Glaubensfrage her, ist das schon ein diskutables Ende. Was mir jetzt gerade noch mal, wo du es so erzählst, auffällt, ist auch, dass es vielleicht dann doch auch um Liebe ging in dieser Staffel. Vielleicht stärker noch als in den Staffeln davor. Also wenn wir das Gefühl haben, in der zweiten Staffel, es ging so um das Begehren, auch um das Sex verkaufen, den Körper verkaufen, gibt es ja hier diese Szene, in der Patrick Schwarzenegger so am Strand sich umdreht und zurückschaut zu Chelsea und Rick und das erste Mal so versteht, dass es etwas anderes geben kann als so dieses Begehren aufgrund von so eines Machtgefälles oder einer körperlichen Attraktion oder sowas, sondern dass da noch etwas anderes ist, was Menschen zusammenbringen kann und dass die Liebe ja auch, das merkt man dann wahrscheinlich bei Chelsea, was Selbstloses einfach immer auch haben muss. Und das ist ja auch so ein bisschen drin, ne? Also das ist tatsächlich wirklich schon eine Staffel, glaube ich auch, die sich so sehnt nach so einem transzendenten Moment, ob das jetzt ist, eine Eins mit allem zu werden oder in der Liebe sich selber aufgeben zu können oder so, das ist dann immer hier so drin und angelegt und meistens klappt das halt nicht so richtig. Und wo ich so ein bisschen dran knabbere, ich weiß nicht genau, wie du das gesehen hast, das ist aber auch so ein bisschen komplex, obwohl es oberflächlich so idiotisch war, dieser Sam Rockwell-Monolog. Also Rick trifft dann seinen alten Kumpel in so einer Kneipe in Bangkok und ich war auch jetzt schon ein paar Mal in Thailand und habe mich sehr gefreut auf diese Staffel. Ich fand einmal, dass dieser seltsame orange Filter, der sonst immer bei so Filmen, die bei Drogenkartellen in Mexiko spielt, dass der jetzt bei White Lotus auch so stark geworden ist, nahm Thailand erstaunlich viel von seiner Schönheit. Also da dachte ich so, stimmt. Urlaubsaufnahmen von mir sehen ein bisschen, was das Grading zumindest angeht, ein bisschen schöner aus als diese Staffel. Aber die haben ja dann auch so mit so ein paar Sachen gespielt, die man so kennt von Thailand. Das sind natürlich auch Klischees. Also wir haben die Full Moon Party, wir haben natürlich diesen ganz großen Fokus auf Massage. Wir hatten Songkran, dieses Festival, bei dem man sich nass spritzt. Mhm. Und wir haben auch Ladyboys, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, sagen wir mal, Transpersonen einfach, die Sexworker auch manchmal sind. Und das kam so kurz auf als Thema, als sich die Familie fragt, vor allem die Söhne, ob das so eine Person war, die sie gerade, glaube ich, bedient hat in dem Restaurant. Dann haben wir diese Storyline mit den zwei Brüdern, die dann sexuell miteinander intim werden, wo immer so die Frage ist, passiert da was oder passiert da etwas nicht? Und dann gibt es diesen langen Monolog von Sam Rockwell, der jetzt, glaube ich, auch mit einer Transperson öfter etwas hatte, weil er so ein bisschen sagt, ihm ist irgendwie aufgefallen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dass in diesem Besitzen wollen von Frauen, also diesem heteronormativen Denken, ihm eigentlich aufgefallen ist, dass er selber eigentlich diese Frau sein möchte oder so behandelt werden möchte. Also, und das ist ja irgendwie ganz philosophisch einerseits komplex und nicht so eine schlechte Idee, finde ich erstmal. Also das spiegelt so ein bisschen das, was ich in der Staffel eh so ein bisschen gesehen habe, dieses so, man will eigentlich doch das andere. Also man hat so die Sehnsucht nach diesem anderen, kann da aber nicht richtig hin aus seiner Stellung oder kann es nicht ganz besitzen. Das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder. Was aber das Ganze verkompliziert ist, dass Mike White in so einem relativ rechten Podcast war und das so ein bisschen beschrieben hat als, das heißt Autogenophilia. Und das ist quasi so ein Blick auf Transpersonen, der quasi unterstellt, das ist eigentlich nur so ein Kink, der da ausgelebt wird oder sowas. Und das ist wiederum ganz problematisch. Also das habe ich jetzt alles mal aufgemacht, diese ganzen Themen. Und das ist immer für mich einerseits dieses seltsame Gefühl der Queerphobie, die White Lotus ganz oft hat, dass ich immer so, also es gibt ja auch in der zweiten Staffel, ne, die Schwulen, die dann Jennifer Coolidge umbringen. Und in der ersten Staffel darf das, glaube ich, weiß nicht rauskommen, glaube ich, dass er homosexuell ist, der Chef. Und auch hier ist es wieder so, oh nein, die Brüder miteinander und so. Also das kommt hier immer so ein bisschen durch. Und deswegen fand ich diesen Monolog auch irgendwie seltsam. Aber wenn man es so weit abstrahiert, dass irgendwie im Begehren so eine Verneinung eines Selbst oder sowas drin ist, dann finde ich es wieder ganz interessant. Also Bottomline, ich weiß nicht so ganz, was ich aus dieser ganzen Sache machen sollte. Übergebe jetzt das Wort an dich. Was sagst du dazu?
Also ich würde diese Verhandlung zum Beispiel von seinem erotischen Selbstverhältnis in diesem Monolog hätte ich verbucht unter auch eine Kritik oder eine satirische Auseinandersetzung mit dem heteronormativen Fetischisieren von dem, was sie als deviant definieren in der Heteronormativität. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass das nicht direkt eine Validation ist dessen, was er sagt, sondern dass es auch ein bisschen sich in so wie sich die Serie darüber lustig macht, dass westliche Personen nach Südostasien fahren und dort versuchen, sich selbst zu finden und plötzlich sagen, sie wurden erleuchtet und haben jetzt etwas sehr Wesentliches verstanden, indem sie einfach erstmal auch ein bisschen Geld investiert haben, um irgendwo zu sein und dort Menschen auf Grundlage ihres Wissens auszubeuten beispielsweise und das vielleicht auch kulturell appropriieren. So ähnlich verhält und das dann aber dabei sehr exotisieren und sehr fetischisieren und plötzlich dann nur noch mit einem Yin-Yang-Symbol rumlaufen oder sich eben das Om-Zeichen hinten in den Nacken tätowieren lassen oder sowas. So ähnlich, dachte ich, verhält es sich bei Rockwells Betrachtung seiner Sexualität, als er so tut, als sei es der Erkenntnismoment schlechthin, dass er nicht nur gerne das Gefühl des Penetriertwerdens nachvollziehen möchte, weil er nie die Frau ganz besitzen kann und deswegen der einzige Weg dorthin ist, eben zu dieser zu der Frau zu werden. Und dann gleichzeitig noch dazu eben Transpersonen fetischisiert und exotisiert und in dieser Beschreibung aber versucht, so zu tun, als sei das etwas Transzendentales, eine Erkenntnis, die er über sich selbst erlangt hat und nun sich total dem committed hat. Und quasi in einer Form von positiven Diskriminierung versucht aber, es so sehr sich wieder anzueignen, dass er selber sagt, ich möchte buchstäblich diese Person werden, die ich die ganze Zeit selber fetischisiere. Da gibt es so ja auch eine Tradition, das Verhältnis weiße Männer, asiatisch gelesene Frauen und speziell in Thailand dann nochmal eben die Betrachtung von weißen Männern in Bezug oder die Behandlung von weißen Männern in Bezug auf Transfrauen, die sagen, schaut mal, wie progressiv oder schaut mal, wie entspannt ich mit meiner Sexualität bin, schaut mal, ich habe überhaupt kein Problem mit gar nichts, so sehr, dass ich selber eine Transfrau werden möchte in dem Moment. Und ich finde, ich habe das tatsächlich eher als Spitze oder als satirische Auseinandersetzung mit diesem hegemonialen weißen Denken verstanden. Dass so selbstbesoffen ist sozusagen in dieser Situation von ihrem Umgang mit dem, was sie eigentlich begehren, dass sie gar nicht merken, wie sehr sie das, was sie begehren, eigentlich so exotisieren und fetischisieren. Ergibt das Sinn? Also ich dachte, das ist eher so, eigentlich, man macht sich da ein bisschen lustig über so Männer, so Typen, so Amerikaner wie diese Figur, die da so hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt die sexuelle Erleuchtung erfahren, weil ich möchte in Wirklichkeit eine thailändische Frau sein. Und man denkt, hä?
Ja. Ja, das hat man natürlich auch auf Walton Goggins Gesicht irgendwie abgelesen, der auch nicht ganz fassen konnte, was da eigentlich gesagt wird oder auch nicht so richtig verstanden hat, worum es ging. Und das spiegelt natürlich schon viele, gerade auch so ältere weiße Männer in Thailand, finde ich, so wieder. Oder wenn man vielleicht kann man sagen, alles basiert dann doch eben am Ende auf den materiellen Umständen einfach. Und das ist nicht so, ne, dass, ja, die Leute sind jetzt in Thailand, deswegen sind die jetzt dann super spirituell oder weiß ich nicht was. Es ist halt für die super billig, da ein reiches Leben zu führen, weil sie aus einem Land kommen, in dem die Währung halt einfach viel mehr wert ist. Deswegen kann man da hinfahren und einfach billig leben, billig essen, sich billig massieren lassen. Da kommt eine Entspanntheit dann natürlich mit, dass man sich einfach alles bringen lassen kann. Und dann tut man so, als wäre man besonders in tune mit einer Kultur oder einer Welt oder irgendwas. Aber eigentlich ist es auch nur quasi die Fratze des Kapitals, die sich jetzt noch mal zeigt. Will nicht abstreiten, dass natürlich die Kultur an sich auch in Thailand irgendwie anders ist als hier. Aber und es auch daran natürlich liegen kann. Aber das hatte ich das Gefühl, wo auch so ein bisschen da der Kommentar gemacht werden sollte. Und dieses Yin und Yang ist aber trotzdem auch nicht so schlecht. Also du hast es gerade nur so angesprochen. Aber da ist es ja tatsächlich auch so, dass das schon immer, also dieses Konzept da in der chinesischen Philosophie schon früher, tatsächlich diese Idee ist, dass man so das Gegenteil auch in sich hat oder dass die eine Seite das Gegenteil irgendwie so auch begehrt. Und das will ich gar nicht, genau, ich glaube, das ist recht sinnfrei, jetzt zu sagen, damit lässt sich trans sein erklären oder sowas. Das ist genau der falsche Weg. Aber das ist an sich, finde ich, eine ganz fruchtbare Idee für das Schreiben von solchen Stoffen oder so, also diese Faszination mit dem anderen, mit dem Verbotenen so ein bisschen. Das hat man ja hier dann tatsächlich so ein bisschen, dass die alle in irgendwas hinstreben, wo nicht ganz klar ist, ob es ihnen gut tun wird. Bei Gaitok zum Beispiel, der dann am Ende diesen Mord begeht, um da aufzusteigen. Da hätte man es vielleicht fast noch stärker machen können, dass er vielleicht wirklich sogar Gefallen daran findet, diese Person zu töten oder sowas. Also da ab und zu dreht sich die Serie dann so ein bisschen. Das finde ich, glaube ich, immer ganz stark, wenn das nicht so als sofortiger Twist kommt, wie halt, ja, Piper fand es jetzt doch nicht so gut in dem Kloster, sondern wenn man so richtig merkt, nee, die können das eigentlich nicht so verbergen, diese andere Seite tief in sich drin, die noch da ist. Und das kann entweder so eine religiöse Seite sein oder es kann halt auch einfach diese materielle Seite sein, die haben, dass sie dann so merken, nee, ja, ist mir doch egal, was ich jetzt über Buddhismus erzählt habe, ich will wieder zurück ins Hotel, ja.
Gaitoks Storyline fand ich auch leider untererzählt. Da hätte ich tatsächlich noch mehr Verhandlungen mir gewünscht, eben mit seinem Konflikt zwischen seinem friedliebenden Dasein und der Frage, ob Gewalt nicht im Menschen verankert ist. Diese Frage wird ja gestellt von seinem Love Interest, Lisa, die versucht ihm davon zu überzeugen, dass das in Ordnung ist, beispielsweise eben eine Waffe zu benutzen oder halt als Polizist in Anführungszeichen männlicher kodiert aufzutreten oder eben eine Aggression zuzulassen. Also das ist ja der Subtext so ihrer Unterstützung. Und das aber eben im Konflikt zu dem steht, was sein Ethikkompass und seine innere Einstellung zu Gewalt und zur Verwendung einer Waffe auch bedingt. Und dann ist er ja nochmal in einen weiteren zweiten Konflikt geworfen, wenn es darum geht, dass er herausfindet, dass einer der Mitarbeiter, ein Russe, der nicht zurück nach Russland darf, weil er sonst dort sterben würde, einer der Täter ist, die eben das Ressort überfallen haben und auch ihn bedroht haben. Und er könnte nun diesen Mann stellen und vielleicht eine Beförderung bekommen und dann auch in den Augen eben seines Love Interests den ökonomischen und sozialen Aufstieg hinlegen, würde aber dann dafür sorgen, dass eben jemand abgeschoben werden würde und gegebenenfalls stirbt. Oder er macht es eben nicht und wirkt dann aber in dem Moment natürlich auch inkompetent, weil eben dieses Ressort angegriffen worden ist und er nicht zur rechten Zeit an der rechten Stelle war oder nicht schnell genug geschalten hat. Und die Auflösung ist ja am Ende, dass er dann eben sich entschießt, auf Zuruf der Ressortbesitzerin, dass er dann in den Rücken von Rick schießt, der gerade mit Chelsea in den Armen davonläuft. Und dieser Moment ist ja ein wichtiger, entscheidender Moment, auch in seiner, in der Frage, ob er verführt worden ist, sozusagen von der Gewalt und von der Aussicht auf sozialen Aufstieg. Und ich finde, das hatte nicht den Impact, den es dann hätte haben können, wenn seine Geschichte, dieser Moment hätte einen größeren Impact haben können, wenn seine Geschichte ein bisschen mehr ergründet worden wäre, weil ich finde diesen Konflikt wirklich interessant, gerade vor dem Kontext eben aller auch Verhandlungen von Frieden, Pazifismus, den Werten des Buddhismus, die in der Serie eben aufgemacht worden sind. Und das war so, so schade, weil er schießt dann, und das ist wirklich ein großer Schnitt in seiner Figur und es verpufft dann so ein bisschen. Und die letzte Auflösung, die wir dann sehen, ist, dass er dann der Chefchauffeur oder der Hauptchauffeur von der reichen Ressortbesitzerin wird. Und dass das also, und genau, Lisa umarmt ihn dann und das ist dann die Bestätigung, dass das zumindest der ökonomische und berufliche Weg jetzt für ihn erfolgreich begangen worden ist. Mhm. Ähnlich auch mit Belinda, wo sich ja auch die Frage stellt, hat sie sich am Ende verführen lassen von dem Blutgeld, was sie mithilfe ihres gut verhandeln könnenden Sohnes, man muss sagen, erarbeitet hat. Also die Hintergrundgeschichte war ja eben, dass Belinda von Jennifer Coolidge in der ersten Staffel das Versprechen bekommen hat, dass sie eine finanzielle Unterstützung bekommt für ein Spa für Menschen mit weniger Einkommen. Und dann, nachdem die Figur von Jennifer Coolidge sie einfach emotional ausgebeutet hat und sich alles an emotional labor und Unterstützung abgeholt hat, was sie kriegen konnte von Belinda, dann einfach abgezogen ist, ohne dieses Versprechen einzuhalten. Und nun in der dritten Staffel trifft sie eben auf den Mörder von der Figur von Jennifer und konfrontiert ihn indirekt sozusagen einfach mit ihrer Präsenz. Und dann einigen sie sich ja darauf, dass er ihr im Grunde Schweigegeld zahlt. Und dann ist ja die große Frage, nimmt sie dieses Geld an und lässt sich darauf ein, nicht mehr darüber zu sprechen, um ihre Zukunft zu verwirklichen, oder bleibt sie ihren Werten treu? Und auch sie wird dann natürlich verführt von der nicht zu unterschätzenden Summe von 5 Millionen Dollar. Mhm. Und auch das fand ich irgendwie eine Storyline, die ich, glaube ich, in dem Bruch und in dem Verführtwerden auch gerne noch mehr verhandelt gewusst hätte.
Ja, es trifft einen nicht so ganz, weil man schon merkt, dass es so ein bisschen mit so einem Zynismus geschrieben ist, bei denen sich dann am Ende rausstellt in der letzten Folge, ach ja, und dann hat sie sich fürs Geld entschieden. Und gut, natürlich jetzt in diesem Twist, Jennifer Coolidge war jetzt, also eine tolle Schauspielerin, aber ja auch nicht die sympathischste Person jetzt in diesem ganzen Geflecht aus Figurenkonstellationen in den früheren Staffeln. Deswegen ist man jetzt so ein bisschen, ja, wird jetzt ihr Mord aufgeklärt. Ihr Mörder hat ja anscheinend jetzt nicht vor, nochmal zu morden. Also vielleicht war der die Fallhöhe auch nicht ganz so hoch. Mhm. Aber ja, so ging mir das auch bei vielen verschiedenen Sachen, wo ich immer so denke, ich finde es ganz gut, was am Ende so, also wohin das ging. Zum Beispiel, dass diese drei Freundinnen, die ja dieses Problem mit dem Altern, ne, was auch wieder den Tod so ein bisschen natürlich spiegelt, auch so haben und dann so merken, sie sind eigentlich mittlerweile politisch nicht mehr ganz auf Linie, sie können sich eigentlich so nicht mehr ganz vertrauen, aber am Ende merkt man so, also da sagt die Serie ja so ein bisschen, für Freundschaft muss eigentlich eine große Verdrängung stattfinden. Man muss einfach kollektiv verdrängen, was einen nicht zusammenbringt und einfach sagen, war es nicht schön, dass wir diesen Urlaub miteinander gemacht haben und jetzt fahren wir irgendwie wieder zurück. Und das finde ich eine gute Beobachtung der Serie, solche Spitzen. Aber der ganze Prozess, wer da jetzt mit wem und wo ist man nochmal hingegangen und wie hat man jetzt nochmal sich da das und das an den Kopf geworfen, das ist einfach für mich in vielen Teilen einfach nicht so gut geschrieben. Und das hattest du vorhin gesagt, bei der zweiten Staffel ist das so, das geht wirklich Schlag auf Schlag in dieser Staffel, wer da alles auch mit wem zusammenhängt, wer da noch mit wem versucht, seine Heritage in Italien zu finden und dann ist die Assistentin der einen, aber auch Love Interest von dem anderen und so. Also da passiert einfach sehr, sehr viel und da hat man so ein bisschen das Gefühl, finde ich, in dieser Staffel, dass sie so ein bisschen safe gespielt haben vielleicht. Und die Twists waren klar. Manchmal kamen mir die Dialoge so vor, wie das wurde improvisiert einfach. Du willst jetzt das und dann sagst du jetzt auch, ja, ich gehe jetzt mal zum Pool, kommst du mit? Ja gut, ich komme hinterher, alles klar, wir treffen uns dann gleich da bei der Party. Und ich sitze so dabei und denke mir so, okay, bisschen mehr könnte man hier vielleicht schon ins Writing tun. Aber was ich doch als sehr fruchtbar finde für die Serie, ist, wenn man wirklich so einen Bourdieu'schen Blick, aber vielleicht nicht so soziales Kapital, kulturelles Kapital, sondern vor allem so Gender, Race, Geld, Macht, wer bewegt sich da auf welchen Achsen und warum können manche Leute eben dann mit anderen kommunizieren, wie kommunizieren die auch, wie müssen die sich zeigen und wie kann man auch aus seiner Stellung dann rauskommen. Ne? Also Guy Talk zum Beispiel kann jetzt weiter raus, weil er sich machtmäßig unterworfen hat eigentlich, also er hat einen Befehl ausgeführt, er hat sogar etwas Unmoralisches getan, also hat er sich jetzt so bandenmäßig da eigentlich eine Stufe weiter gekauft durch diese Sache und es kann jetzt da der Fahrer werden zum Beispiel. Oder Belinda zum Beispiel war eigentlich in einer nicht so machtvollen Position gegenüber von Jennifer Coolidge, ist jetzt aber in Thailand, in einem anderen kulturellen Umfeld, schon aufgrund ihrer Stellung als Amerikanerin und auch mehr Geld, jetzt da quasi mehr wert als Pornchai, der ihr das gleiche Angebot macht und so. Und so macht es wirklich Spaß, sich diese Serie anzuschauen, welche Bewegungen durch die Schichten sind möglich, welche sind nicht möglich. Und ich hoffe nur, dass man nicht jetzt so seine Formel gefunden hat und das jetzt immer weiter so abspielt. Also es ist wirklich so wie Denver oder Dallas oder GZSZ oder sowas wird, dass wir uns alle so denken, ach, jetzt sind sie wieder im Urlaub, mal gucken, was ihnen diesmal passiert. Sondern ich erwarte schon ein bisschen, dass die Serie sich auch selbst befragt oder irgendwas nochmal an der Form ändert oder sowas. Deswegen würde mich auch von dir interessieren, muss man White Lotus gesehen haben? Und was würdest du dir wünschen, was noch mit der Serie so passiert? Weil ich finde, das können die natürlich jetzt ewig machen. Also ich werde mir das auch noch 8 Staffeln weiter angucken, weil da ist natürlich noch viel Potenzial.
Das Gute an Anthologieserien, auch wie American Horror Story zum Beispiel, ist ja, dass im Grunde jede Staffel doch noch mal ein bisschen, also trotz der Formelhaftigkeit, die Möglichkeit hat, dann ganz besonders zu brillieren oder eben eine schwächere Staffel zu sein. Aber die Schwäche ist nicht etwas, das sich zwangsläufig sozusagen weiterträgt von Staffel zu Staffel. Also nur um zu sagen, abhängig von dem Sujet, das nächstes Mal verhandelt werden sollte und von dem Ort, entstehen neue Verhandlungen und neue Konstellationen und genau, wie du auch gesagt hast, eine neue Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kapitalformen, die speziell an so einem Ort wie einem Luxusressort und speziell in der Urlaubssituation oder in der Dynamik der Urlaubssituation nochmal viel ziselierter, viel präsenter gemacht werden können. Deswegen würde ich sagen, die Marke White Lotus ist etwas, mit dem man sich auf jeden Fall als Serienfan unbedingt auseinandersetzen sollte. Man muss aber nicht zwangsläufig jede Staffel anschauen und es funktioniert auch isoliert. Man könnte sich, glaube ich, zum Beispiel auch die zweite Staffel angucken, so wie American Horror Story auch bessere Staffeln, gutere, oh mein Gott, heute ist wirklich der Wurm bei mir drin, sorry, bessere Staffeln hat und schlechtere oder schwächere Staffeln. Und zu dieser Staffel sei vielleicht noch als Schlussgedanke mitgegeben, dass mich das Ganze, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen an diesen Flug von Katy Perry ins Weltraum erinnert hat.
Hammer, ja.
Im Grunde ist es so vom Gefühl her dasselbe. Also man hat da so einen Haufen reicher Leute, die jetzt speziell bei dem Flug eben reiche Frauen, die ins Weltraum fliegen und dann komplett verklärt zurückkehren nach diesem 11-Minuten-Flug und aufgrund des Overview-Effekts, also der Blick auf die Erde von außen, sagen, sie haben jetzt ein ganz neues Gefühl von Verbundenheit und Wertschätzung für das Leben auf der Erde und wissen jetzt, wie es den Menschen in der Welt geht und ja, irgendwie spirituell verklärt oder spirituell verändert zumindest zurückkommen und sich in diesem blinden Fleck nicht so richtig gewahr sind, was das eigentlich für ein seltsames Bild ist oder auch ein performativer Akt zu sagen, man fühlt sich mit der ganzen Welt verbunden und ist dann gleichzeitig so verschwenderisch. Und ja, so ähnlich fühlte sich diese ganze Aktion an auf, also So wie ich diesen Flug konsumiert habe, so habe ich auch gefühlt die dritte Staffel von White Lotus konsumiert, wobei natürlich White Lotus dann eben nochmal sich in den satirischen Momenten der Ironie des Dargestellten absolut bewusst ist. Und deswegen glaube ich, ist White Lotus in sich irgendwie auch ein guter und notwendiger Kommentar eben auf Machtverhältnisse, auf Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse, auf das Verhältnis globaler Norden, globaler Süden. Weil in einer Welt, in der wir eben solche 11 Minuten Katy Perry Weltraumflüge haben, brauchen wir einfach auch eine Serie wie White Lotus, die sich anguckt, wie die Reichen in den teuersten, abgelegensten Orten dieser Welt sich eigentlich verhalten.
Ja, das fand ich witzig. Ich musste bei dieser Katy Perry-Sache die ganze Zeit an diese anderen denken, die in diesem U-Boot da mit diesem Ubisoft-Controller gestorben sind. Und jetzt geht es mal in die andere Richtung und die anderen sind wieder zurückgekommen. Aber ja, das sind natürlich absurde Stilblüten, die das da mittlerweile treibt. So ein bisschen fand ich noch, dass es auch eine Serie über diesen aktuellen Faschismus so ein bisschen ist, dass man dann doch lieber die Klappe hält, man will lieber so diesen Sitz im System behalten, man geht dann doch nicht in das Retreat, man bleibt trotzdem da, man folgt jetzt dem Vater in dieser Firma und so. Also das fand ich auch diesmal so ein bisschen interessant, glaube ich, daran das zu sehen. Und ich finde, glaube ich, auch nicht, das wäre noch so eine Frage, die ich habe, dass nur weil das populär ist, das in seinem kritischen Potenzial gar nicht zündet oder dass es dadurch viel zu lasch ist oder so. Ich finde schon, dass die Serie sich formal immer auch was zutrauen sollte und auch nochmal eine Staffel machen sollte, die ganz anders ist, aber auch trotzdem in diesem Framework bleibt. Aber ich denke, es ist schon auch in Ordnung, dass die Serie schon auch dem Urlaub frönen will, weil das natürlich was ist, was Leute einfach fasziniert und warum sie reisen wollen. Das merkt man ja selber mit dem schlechten Gewissen, das man hat, wenn man dann irgendwo hinfliegt oder sowas. Das ist natürlich irgendwie angelegt im heutigen Menschen auch. Und deswegen finde ich, dass man so eine Balance findet zwischen, man will das schon auch ein bisschen abfeiern, dieses Luxusleben, und finde ich in Ordnung. Also ich finde nicht, dass man da sich jetzt entscheiden müsste bei White Lotus und sagen muss, das muss alles hyperkritisch sein, sondern ich glaube, gerade in dieser Balance, dass man eben eine sehr populäre Serie machen will und gleichzeitig eigentlich der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will, kann man sich schon befinden. Das, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du so sagst, das gibt's ja auch, also wir haben das jetzt viel gesehen, ne, mit irgendwie The Menu und Squid Game und Triangle of Sadness und was nicht alle. Parasite, damit hat es so angefangen quasi, dann diese ganzen Filme zu geben, die so das Kapital und die Reichen kritisieren. Ich finde, die funktionieren immer nicht so gut, wenn es nur so ist, haha, guck mal, die Reichen, wie blöd sind sie, so ungefähr. Sondern es muss schon etwas in einem selber ansprechen, bei dem man so merkt, da fühle ich mich jetzt getroffen oder da, das kann ich nachvollziehen oder das kann ich gerade nicht nachvollziehen oder da denke ich jetzt drüber nach so ein bisschen. Und das kann ich White Lotus nicht absprechen, dass es das noch hat. Es ist nicht nur so ein, wir hauen mit so einem Gummiknüppel diesen ganzen Idioten irgendwie auf den Kopf und lachen uns darüber kaputt, obwohl wir selber ja auch so sind, weil wir ja selber ja auch auf eine ganz andere Art in einer privilegierten Stellung leben, für die andere Menschen verantwortlich sind.
Das ist so ein guter Punkt, den du sagst, Christian, weil es natürlich auch uns als Tourist in Frage stellt. Oder wir blicken da ja also auf zwei Ebenen als Touristen auf die Serie. Einmal in dem Wunsch, eines geistigen Eskapismus, also einer geistigen Reise dorthin, wo die Figuren gerade sind, auch mit einem Neid natürlich. Also wenn ich mich über Katy Perry lustig mache, die ins Weltraum für 11 Minuten fliegen kann, dann natürlich auch mit ganz viel Neid, weil wenn man mir das für einen reasonable Preis anbieten könnte, so wie ich heute ein Flugzeug nehme, um irgendwo hinzureisen, dann würde ich auch super gerne in den Weltraum fliegen. Es wäre komplett, also ich und ich wünschte,
nein, danke.
Ich wünschte, nein, wirklich nicht.
Ganz also wenn es quasi Flug nehmen, ja.
Wenn wir in einem technischen Zustand wären, das ins Weltraum, sagen wir sind jetzt 100 Jahre in der Zukunft und es ist jetzt einfach so wie in die S-Bahn im Zug nehmen, einfach würdest du dann, also ich bin mir sicher, weil ich klar, früher haben die Leute auch gesagt, nein, danke, ich möchte kein Flugzeug nehmen und heute oder einen Zug nehmen oder so und heute ist das normalste der Welt.
Okay, das heißt, ja, wenn ich wüsste, dass es ganz sicher wäre, ja, okay.
Aber das ist quasi die virtuelle Reise, aber natürlich auch der reale Tourist, weil was wir in diesen auch oft sehr Commedia dell'arte-mäßigen, schablonenhaft gezeichneten Figuren, was ja manchmal auch ein Vorwurf ist, in White Lotus sehen, ist ja auch eine Karikatur von uns als Tourist im Allgemeinen. Das heißt, wenn wir so ein bisschen ätzen über die Leute da, dann ist das ja auch eine Form von Selbsterkenntnishass, den wir da an den Tag legen. Oder auch eine Projektion. Und gerade beim Reisen entsteht ja dieses seltsame Reiseparadox, was auch Marc Auger so schön in seinem Buch über Tourismus beschrieben hat. Das heißt, das unmögliche Reisen, genau. L'impossible voyage, die unmögliche Reise. Mhm. Und da erklärt er, also es ist so eine Sammlung von Essays und Reportagen und er hat sich als Anthropologe auf die Reise begeben und versucht zu verstehen, was den Touristen in Bewegung setzt. Und das ist wirklich ein super Buch. Ich weiß gar nicht, warum es nicht auf Deutsch übersetzt worden ist, aber er wandert da zwischen Disneyland und ist bei Mont Saint-Michel und ist in Centerparks und guckt sich die Schlösser von Ludwig II. An und so weiter. Und beschreibt dann eben Reisen als typische Praxis der Übermoderne. Und dann versucht er eben herauszufinden, was genau ist es, was den Touristen, was den Reisenden so im Kern zusammenhält. Und seine Erkenntnis ist eben, der Tourist muss, um gereist zu sein, eine Welt, die in tausenden Bildern schon heruntergebrochen worden ist, nochmal in ein eigenes, weiteres Bild herunterbrechen. Darum geht es beim Reisen, dass man selber sich das Erreiste erreist, sozusagen. Was aber eben schon von Entdeckern entdeckt worden ist und von Landschaftsarchitekten dokumentiert und fotografiert und von anderen Reisenden ebenso. Und dadurch entsteht dieses seltsame Reiseparadox. Das, was uns Touristen oder was uns Reisende zum Reisen veranlasst, ist die Sehnsucht nach der Entdeckung. Aber genau dieses Reisen verhindert im Grunde das Entdecken an sich. Und deswegen nennt er das Buch auch eben die unmögliche Reise. Also jede Reise ist eine Reise, die wir nie wieder machen werden können. Jede Landschaft und jeden Mensch, den wir hätten entdecken können und jeden Raum, den wir hätten betreten können, verpassen wir in dem Moment, wo wir uns auf Reisen begeben, weil uns das Reisen am Entdecken hindert. Und das ist so, also ich fand das so einen interessanten Gedanken, den ich auch in Bezug auf White Lotus oft gefühlt habe, als ich die Bilder von Sizilien gesehen habe, als ich Bilder von Hawaii gesehen habe und jetzt die Bilder aus Thailand und Bangkok, dass ich erst in der Übersetzung von White Lotus manchmal auch ein anderes Verständnis für die Atmosphären oder die Umwelt oder die Orte bekommen habe, die ich mir durch das selbst dorthin reisende Reisen anders oder schlechter erschlossen hätte, vermutlich, weil ich als Touristin dort gewesen wäre und jetzt nicht als Publikum oder als Zuschauerin da aus der Entfernung drauf schaue. Mhm. Und das, da obwohl ich mich für eine gute Touristin halte, by the way. So eine richtig aufgeschlossene, interessierte, so eine höfliche,
ja,
die so, Sprachen, so ein paar Sätze lernt und so und mit besten Absichten und interkulturell trainiert und die ganze Zeit des eigenen Privilegs bewusst. Und gleichzeitig aber natürlich die ganze Zeit das eigene Privileg ausnutzt, um mich eben frei in anderen Ländern zu bewegen.
Genau, man will diese Überlegenheit, man selbst verschleiert die nämlich auch. Und das ist dann tatsächlich so die Frage, wie weit geht das? Und ist jede Art von Tourismus schon eine, die dieses Machtgefälle zeigt oder nicht? Das war was, wie hieß denn dieser Cronenberg-Film? Infinity Pool, da haben wir auch so ein bisschen in der Folge drüber gesprochen. Was fällt mir jetzt gerade auch noch ein, woraus die Serie noch ein bisschen mehr machen könnte, merke ich so, ist diese Erfindung von Kultur und diese Erfindung von Tradition. Also dass das quasi, das kommt natürlich durch, wenn die jetzt, also Full Moon Party ist ja nichts Thailand-spezifisch Kulturelles oder Buddhistisches oder irgendwas. Das ist was da irgendwann angefangen wurde und jetzt gibt es das halt immer weiter. Und da könnte man, glaube ich, noch auch viel draus machen darüber, wie muss eigentlich den Touristen Kultur vorgespielt werden, die vielleicht gar nicht existiert oder sowas. Da wäre, glaube ich, auch noch viel drin, was man machen könnte. Also ja, eine Serie, mit der man noch viel machen könnte. Mal schauen. Kann doch ein bisschen radikaler werden. Ich fand's, es waren gute Themen drin in dieser Staffel, aber so ein bisschen hat sich's angefühlt, wie auch nochmal in Teilen Staffel 1. Also ich bin mal gespannt, aber sie werden sicherlich weitermachen. Samira, man kann ja am Ende immer noch irgendwas empfehlen. Ich habe, wie es fast immer ist, dich nicht darauf vorbereitet, sondern sag das jetzt einfach. Ich kann ja mal kurz sagen, was ich geschaut habe und was ich empfehle und dann fällt dir vielleicht auch noch was ein, was du shoutouten willst. Ganz kurz, vielleicht, du hast auch über Erzählen ja gesprochen jetzt so ein paar Mal und wie das so im Storytelling ist. Du hast ja auch jetzt schon länger her mit Friedemann ein Buch geschrieben, ne? Erzählende Affen, da kann man das auch alles nochmal nachlesen, das vielleicht auch noch kurz hier erwähnt. Und was habe ich gemacht? Ich habe gemerkt, dass es so im Serienkosmos glaube ich, so eine Sehnsucht gibt nach den Serien vor 20 Jahren. Nach diesen seltsamen Serien über so tollpatschige Männer, die so das Herz am rechten Fleck haben und so durch die Welt stolpern. Es gibt auch irgendwie Flaked mit Will Arnett und es gibt Californication und ich habe jetzt gemerkt, so Shrinking, zum Beispiel diese Serie mit Jason Segel, das ist auch so ein bisschen so, dass es in eine Richtung geht. Und eine Serie, die jetzt neu ist, Your Friends and Neighbors heißt die, mit John Hamm, ist so hart, so 2000er-Chor, 2005er-Chor, was so Serienschreiben angeht, weil es geht darum, dass John Hamm, die ist auf Apple TV Plus, die Serie, in so einem nicht Unternehmen, der ist so an der Wall Street und so Investor und hat richtig viel Kohle, ist da in so einer Firma und da wird er aber rausgeekelt mit einem quasi gefakten MeToo-Fall, was mir schon so ein bisschen zeigt, aha, das ist eventuell schon der neue rechte Zeitgeist, den wir da haben. Und der fängt dann an, nicht wie Walter White bei Breaking Bad irgendwie Crystal Meth zu kochen, sondern zu klauen einfach bei seinen Freunden einfach. Der klaut dann so die Uhren und geht dann so zum Pornshop und verkauft die da. Und das ist die Serie und das ist so ein bisschen Desperate Housewives-mäßig und man sieht, die sind alle so ein bisschen reich, aber haben auch ihre Probleme und auch irgendwelche Nebenfiguren werden outgeflasht und man guckt das so und denkt sich so, ah, interessant, das ist jetzt schon echt so ein Rückgriff auf so Serien, als ich angefangen habe, Serien aus den USA zu gucken und irgendwo zu streamen und sowas, dass das jetzt so ein bisschen befriedigt werden soll. Man kann das gut weggucken, ich weiß nicht genau, ob das noch in irgendeine Richtung geht. Man hat auf jeden Fall nicht, wie bei White Lotus, das Gefühl, dass es vielschichtig ist, sondern denkt so, ja, ihr seid reich und habt irgendwelche Probleme, es interessiert mich eigentlich nicht so doll. Mal schauen, ob er die nächste Uhr noch verkaufen können wird, aber ja, das habe ich gesehen. Your Friends and Neighbors mit John Hamm und ich habe endlich, ich weiß nicht, ob du so Bücher hast, die seit Jahren rumliegen, bei denen du immer denkst, ich muss das mal lesen. Ich habe jetzt endlich von Raymond Carver diese Kurzgeschichtensammlung What We Talk About When We Talk About Love durchgelesen und fand die ganz fantastisch. Das sind immer ja nur so ganz kurze Geschichten, so aus dem oft so Arbeitermilieu. Leute sitzen rum, trinken und rauchen und Die Hauptgeschichte, What We Talk About When We Talk About Love, geht darum, dass so ein Paar zusammen ist und Freunde sind da zu Gast. Und die Frau erzählt immer so von ihrem alten, von ihrem Ex-Mann. Und der Mann sagt immer, ja, der war besoffen und der war so scheiße und der war gewalttätig und sowas. Und sie sagt dann aber immer, ja, aber das war, aber der hat mich trotzdem geliebt. Und das wird immer in dieser Geschichte so, so weggewischt, von wegen, das kann ja keine Liebe sein. Und das geht dann auch gar nicht mehr so richtig darauf zurück. Aber man spürt vielleicht so ein bisschen wie in der dritten Staffel White Lotus, wo das nur so ein Thema am Rande war, was in einem Blick von Patrick Schwarzenegger irgendwie abgehandelt wird. Diese Liebe ganz stark, obwohl das alles so problematisch war, was da passiert ist. Und so sind diese Geschichten alle. Das ist ja ganz bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen schon mal gelesen habt. Wenn nicht, auf jeden Fall sich damit mal beschäftigen. Ganz tolle Kurzgeschichten, What We Talk About, When We Talk About Love von Raymond Carver. Hast du irgendwas zu empfehlen noch?
Ja, ich bin gerade sehr besessen. Also ein Kinofilm, Sinners, in Deutschland.
Ja, machen wir nächste Woche die Folge zu. Ja,
ich liebe, es ist alles drin in diesem Film. Ich weiß, er hat 5 Enden. Ich weiß, man hätte noch ein bisschen straffen können, aber ich liebe einfach alles, was in diesem Film drin war. Er hat alles, was Kino für mich zu Kino macht. Und so ein Genre-Bending Monster, aber toll und Musical guckt den einfach ohne irgendwas darüber zu lesen oder zu hören, geht einfach rein. Ich hatte wirklich Trancezustände teilweise im Film. Es gibt eben eine sehr tolle Schlüsselszene und alle werden sofort wissen, welche Szene gemeint ist, wenn sie gesehen haben. Und die ist einfach alleine, es lohnt den ganzen Film. Und guckt ihn bitte in den besten Kinofilm. Ich bin normalerweise nicht so ein Kinosnob, der sagt so, das Soundsystem ist aber nicht so. Aber bitte sucht in eurer Stadt das beste Kino mit dem besten Soundsystem, das ihr finden könnt, und schaut und holt euch den schönsten Platz in der Mitte mit wirklich Surround. Das ist wirklich hier absolut gerechtfertigt und ich liebe alles an dem Film. Und von ebenso besessen, du hast gerade die Nostalgiewelle benannt in Bezug auf Serien, The Studio von Seth Rogen, Apple Plus Serie.
Auch gut, schon gehört, ja.
Oh, das ist auch wirklich eine grandiose Serie. Jede Folge macht einfach so viel Spaß. Es ist eine Hommage und eine Liebeserklärung ans Kino und mehr will ich gar nicht sagen. Es ist einfach toll gespielt, toll geschrieben, toll gefilmt. Sieht super aus, ist auf Film gefilmt, glaube ich. Und es ist alles einfach ein großer Spaß. Macht großen Spaß, diese Serie zu gucken.
Seth Rogen hat auf jeden Fall eine Filmrolle in der Hand auf dem Poster, sehe ich gerade für die Serie.
Also ja. Eventuell, ja. Es ist ein Theme da.
Genau. Wir werden jetzt hier nicht zum Serienpodcast übrigens, um das noch einmal kurz gesagt zu haben. Wir haben letzte Woche über Severance gesprochen. Ich nehme morgen noch eine Folge zu Adolescence auf und dann mit Sinners. Gehen wir wieder zurück zum Film. Samira, vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke zu White Lotus.
Ich habe zu danken. Danke fürs Gespräch. Sorry, dass ich heute so ein bisschen unwirsch war oder ein bisschen verplant, aber manchmal gibt es auch so Tage.
Alles gut. Ich finde das, wir haben gut alles reingepackt in diesen Podcast und jetzt, könnt ihr da draußen überlegen, wie fandet ihr das eigentlich so, und uns schreiben, zum Beispiel im Katz-Discord, auf den man kommt, wenn man Katz unterstützt, auf steadyhq.com/katz. Vielen Dank, Samira, nochmal, und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Bis dann.